Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Damit herzlich willkommen im Kompressor. Sie ist sowas wie das fleischgewordene Klimagewissen der Welt, die moderne Cassandra, die erst 16-jährige Greta Thunberg. Die gibt's jetzt bald auf Tonträger. Notes on a Conditional Form heißt das neue Album, das die britische Band The 1975 im Februar herausbringen wird. Und das Eröffnungsstück 1975, das ist gemeinsam mit der jungen Schwedin entstanden. Ob das alles nur ein geschickter PR-Gag ist, dem wir hiermit auch auf den Leim gehen, oder ob dieser Song vielleicht ein neues, längst überfälliges Genre begründet, nennen wir es mal Klimapop, das soll uns beantworten der Kulturjournalist und Popmusikauskenner Jens Balzer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, hallo, guten Tag.
Was genau hören denn Ihre popverständigen Ohren? Ich würde vorschlagen, wir hören mal alle gemeinsam rein.
Oh ja.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean...
Das ist zunächst kein Gesang im klassischen Sinne. Wo würden Sie das
Song,
einordnen?
Ein richtiger Song ist es auch nicht. Ne? Tanzen kann man dazu auch nicht. Ich würde es mal einen Monolog mit klanglicher Untermalung nennen. Das geht dann etwa 5 Minuten lang dann auch noch so weiter, wie wir das jetzt gehört haben. Also sie spricht mit ruhiger, unaufgeregter, aber so über die lange Strecke doch sehr klarer und auch dringlicher Stimme. Am Anfang heißt es, ich sage es nochmal auf Deutsch, wir befinden uns am Beginn einer klimatischen, ökologischen Krise. Wir müssen diese beim Namen nennen. Es ist ein Notfall, so geht das dann weiter. Es ist Zeit zu handeln, das politische System muss verändert werden, die einzelnen Menschen müssen sich auch ändern. Also man kann sagen, es ist gewissermaßen so eine Kurzzusammenfassung ihrer politischen Ziele und so der Art der Mission, auf der sie sich da befindet. Schließt mit den Worten, es ist Zeit für zivilen Ungehorsam und Zeit für die Rebellion. Das ist nun interessanterweise, es geht auch musikalisch so weiter. Also
es plätschert so vor sich hin.
Das Aufrüttelnde, was in diesen Worten so stecken könnte, das findet sich in der Musik jetzt nicht so ganz. Also man hat diese minimale Klavierfigur, dann kommen noch irgendwann später so ein paar schwebende Streicher und so was Knisterndes, was wie so von so einer kaputten alten Vinyl oder zu oft abgespielten Vinylplatte klingt. Ich finde das aber am Ende dann doch ganz so interessant, weil diese nicht besonders raffinierte Begleitung der Stimme dann doch so ein Pathos verleiht. Also man hat eher das Gefühl, dass man kommt jetzt schon irgendwie so aus dem Postapokalyptischen hier wieder in die Gegenwart, also aus der Zukunft zurück in die Gegenwart. Also als ob wir uns schon in der von Klimaerhitzung verwüsteten Welt befinden. Und das passt ganz gut zu dieser Art, so dieses ja doch eigentlich ja sehr unaufgeregten Ernstes, irgendwie aber dann doch zu dieser sehr großen Dringlichkeit, mit der Thunberg da auch ihre Reden und Ansprachen vor den größeren Demonstrationsmengen Fridays for Future dann irgendwie vollführt.
Ja, also genau, man hört im Grunde die Greta Thunberg, die man schon kennt von diesen Reden, und es ist diese unglaubliche Klarheit auch in der Intonation. Und man fragt sich gleich so ein bisschen, ist das eigentlich nur so ein Mitschnitt von der Rede, so eine Art Sample, was hier verwendet wurde, oder bei welcher Gelegenheit
offenbar
ist
nicht.
Das
also
entstanden?
Der Sänger der Band, Matt Healy, hat im Interview gesagt, dass ein gemeinsamer Studiotermin in Stockholm war, Ende letzten Monats, und dass sie das zusammen aufgenommen haben. Das klingt natürlich jetzt auch nicht wie ein Sample, also von einer Rede, die von einer großen Menschenmenge gehalten wurde. Dafür ist es ja dann ja auch doch auch zurückgenommen. Ne?
Den Namen des Sängers haben Sie schon genannt. Die Band The 1975
kennt vielleicht nicht jeder. Also vielleicht in Deutschland nicht. Tatsächlich aber eine der erfolgreichsten britischen Bands der letzten Jahre. Also Debüt 2013 hieß auch 1975, mehrere Millionen Mal verkauft. Irgendwie. Also eine der erfolgreichsten britischen Neugründungen der letzten 10 Jahre. Interessant auch deswegen, weil es tatsächlich eigentlich eine Gitarrenrockband ist. Und das ist ja ein Genre, mit dem man gerade so bei jungen Hörerinnen und Hörern heute eigentlich
nicht mehr viel Blumenpott mehr
gewinnt. Ne? Da wird ja doch meistens eher rhythmischer Sprechgesang bevorzugt. Aber denen ist das gelungen mit ihrem Gitarrenrock. Musikalisch ist das meistens sehr eklektizistisch. Also viel Emo-Rock nach Art der späten 90er. Also da kann sich dann auch so der melancholische Millennial gut wiederfinden. Gibt dann aber auch dann so Power-Pop-mäßig aufgeblasene Produktionen, Vocoder-Spielereien, auch mal so sleazy Saxophone. Also das, vielleicht könnte man sagen, die haben da angefangen, wo Coldplay sich mal verirrt hatten vor ein paar Jahren. Ne? Okay. In so einem postmodernen, aufgeblasenen Eklektizismus. Das war jetzt gewissermaßen und das, das da, wo sie gestartet sind, durchaus kontrovers diskutiert. NME hat sie schon mal nach dem Debüt zur schlechtesten Band des Jahres gewählt. Irgendwie. Mhm. Beim Publikum aber ausgesprochen beliebt. Insofern macht das, also das ist dann, glaube ich, schon auch die gleiche Generation und die gleiche Zielgruppe, mit die Greta Thunberg erreicht mit ihrem politischen Aktivismus.
Und sind insofern die macht mit, das schon mit diesem Sinn. Aktivismus, sind die für den auch bekannt geworden? Also stehen die wirklich als explizit politische Band da?
Sie haben sich nach und nach politisiert. Insofern vielleicht auch wieder so ein Spiegelbild der Generation, die gerade jetzt irgendwie so ins Demonstrieren findet. Also die ersten beiden Alben waren schon noch sehr von so einer, ich sagte schon mal Coldplay, also so einer bisschen selbstgefälligen Millennials, wir haben ja, wo soll es hingehen, wissen wir auch nicht und können mit uns nichts anfangen, Melancholie so begriffen. Und schon auf dem letzten, auf dem dritten Album aus dem letzten Jahr wurde das irgendwie ernsthafter. Da ging es dann auch schon um Migration, das Sterben im Mittelmeer, Plastik im Ozean und die Klimakrise. Also da, und das ist jetzt quasi dann auch, glaube ich, irgendwie eine Konsequenz aus diesem letzten Album und des allgemeinen Erwachsenwerdens und vielleicht auch Unzufriedenheit mit der selbstgefälligen Unzufriedenheit, die sie vorher so gepflegt hatten.
Also politisch ohne Frage alles edle Motive, die die Band zu diesem Projekt führen. Aber wo sehen Sie musikalisch diesen Song?
Na, nun muss man sagen, politische Ansprachen und Popmusik miteinander zu verbinden, ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee. Es gibt da eine lange Tradition, vor allem auch in der afroamerikanischen Musik, ne? Also besonders immer gerne gesampelt. I Have a Dream von Martin Luther King gab es zum Beispiel bei Michael Jackson schon. Können wir vielleicht mal kurz reinhören, ja. Irgendwie an History von Michael Jackson.
Das ist die zweite Variante.
Das ist die zweite Variante. Das ist ein Remix von Can You Feel It? Das kennt vielleicht in Deutschland auch nicht jeder, aber das ist tatsächlich das genrebegründende Stück der Deep House Clubmusik aus den mittleren 80er Jahren in den USA. Ganz, also auch gerade für die afroamerikanische Musik, ganz wichtiges Stück. I Have a Dream findet man immer wieder. Das heißt, das sind dann schon so Kombinationen aus Musik und Text, die aufrüttelnde, selbstvergewissernde, Mut- und kraftspendende Wirkung haben können. Das ist ja auch ein Charakter von Popmusik oder ein Ziel von Popmusik, Empowerment. Ne? Also das finde ich irgendwie, da gibt es durchaus gelungene Versuche. Es gibt auch nicht so gute, haben wir vielleicht nochmal eins reinhören, das nimmt zum Beispiel das Album Wake Up, das Papst Franziskus vor 4 Jahren herausgebracht hat und den Namen Pope Francis. Das, ja.
Pope Francis. Probiert's.
Era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali.
Ging auch nicht so steil durch die Decke.
Nee, das, ja, klingt im Hintergrund, hat man jetzt vielleicht schon so, ahnt man schon, so ist es so irgendwie so eine Art Pink Floyd-Instrumentierung, irgendwie so Papst mit Progressive Rock irgendwie. Also da finde ich Greta Thunberg als Pop-Päpstin wesentlich überzeugender, muss ich mal sagen.
Also unterm Strich würden Sie sagen, diese Kooperation gelungen?
Ich finde, wie gesagt, diesen schläfrigen Eindruck, den Sie angesprochen haben, das, den kann man haben. Aber es, ich finde die Art und Weise der Pathos-Inszenierung dann doch künstlerisch ganz gelungen. Und ich finde es auch als Position dieser Band interessant, weil wir haben ja in der aktuellen Mainstream-musikalischen Szene Gastauftritte ohne Ende. Denken wir, das neue Ed Sheeran-Album gerade erschienen, das ist ja von Justin Bieber, Eminem, Cardi B, singt ja jeder mit, der da nicht bei 3 auf dem Baum war. Und das ist in den Mainstream-Hitparaden-Produktionen eigentlich generell so, dass man sich mit diesen Features Gast oft drin schmückt, ohne dass das noch irgendeinen Sinn hätte. Also es ist völlig beliebig geworden. Und hier ist mal wieder eine Band, die eigentlich sowas eigentlich noch nie gemacht hat und die jetzt ganz bewusst so einen Gastauftritt und ein Feature an den Anfang ihres neuen Albums setzt und auch quasi an den Anfang ihrer Promotion-Kampagne dafür. Und das finde ich also als sagen wir mal so Move gegen so eine allgemeine Beliebigkeit, gerade im Hitparaden-Pop, dann doch sehr löblich. Also egal, ob man das Pathos nur mag, dass hier angeschlagen wird oder nicht, aber so in diesem allgemeinen Beliebigkeitsszenario, das wir haben, finde ich das schon ein Lichtblick.
Klimaaktivistin Greta Thunberg ist jetzt auf dem neuen Album der britischen Band 1975 zu hören, beziehungsweise wird es im Februar sein. Jens Balzer hat die Meldung für uns pophistorisch eingeordnet. Ganz herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Ganze 14 Stunden lang ist der argentinische Film La Flor, die Blume, Drehzeit mehr als 10 Jahre. Der epische Streifen von Mariano Llasas, der läuft jetzt auch bei uns in den Kinos. La Flor vereint so unterschiedliche Genres wie Agenten-Thriller, Musical und B-Movie. Und dass die Dreharbeiten überhaupt so lange möglich waren, das lag an der offenbar sehr glücklichen Zusammenarbeit der Produktionsgesellschaft, des Regisseurs und eines Schauspielerinnenkollektivs, sagt Kompressor-Korrespondentin Viktoria Eglau.
Die Avenida Corrientes ist die Theatermeile von Buenos Aires. Hier steht das Schauspielerinnenkollektiv Piel de Lava zurzeit mit Petrolio auf der Bühne, dem ersten seiner Werke, das es in einem kommerziellen Theater aufführt. Das Stück, in dem die Frauen in Männerrollen geschlüpft sind, ist ein Publikumserfolg. Anderthalb Jahrzehnte lang war die Truppe ausschließlich in der lebendigen Off-Theaterszene von Buenos Aires unterwegs. Dort begann 2003 ihre Zusammenarbeit.
Kennengelernt haben wir uns in Theaterworkshops. Am Anfang stand der Wunsch, eigene Stücke zu machen. Wir wollten Dinge ausprobieren, wie in einem Theaterlabor. Erst nachdem wir zwei Stücke aufgeführt hatten, haben wir gesagt, wir sind eine Gruppe. Jede von uns macht alles. Wir vier schreiben Texte, führen Regie und treten auf.
Erklärt Valeria Correa von Piel de Lava. Der Name bedeutet Lavahaut, was aber zweitrangig ist. Piel de Lava setzt sich aus den Initialen der vier Mitglieder zusammen. Die Truppe ist nicht das einzige Theaterkollektiv in Buenos Aires, wohl aber eines der langlebigsten. Trotz ihrer jeweiligen Solokarrieren haben die Schauspielerinnen nie aufgehört, zusammenzuarbeiten. Ihre Methodik habe sich von Stück zu Stück weiterentwickelt und perfektioniert, sagt Elisa Caricajo.
Anfangs improvisieren wir und das Ergebnis halten wir fest. Den Text schreiben wir dann mehrmals um. Zwischendurch experimentieren wir weiter. Dramaturgie, Regie und Schauspiel stehen in einem ständigen Wechselspiel.
Piel de Lava hat sich nicht als feministische Theatergruppe gegründet. Dass dem Kollektiv nur Frauen angehören, hielten sie selbst zunächst für einen Zufall.
Mit der Zeit aber erschien es uns nicht mehr zufällig. Weil wir Frauen sind, haben wir als Gruppe ein besonderes Bewusstsein und eine besondere Kraft entwickelt,
erklärt Valeria Correa. Der argentinische Independent-Filmemacher Mariano Ginas sah Piel de Lava zum ersten Mal 2005 auf der Bühne und war so beeindruckt, dass er die Schauspielerinnen einige Jahre später zu den Hauptdarstellerinnen von La Flor machte.
Ich wollte herausfinden, ob sich ihre Art, Theater zu machen und unsere Art, Filme zu machen, verbinden ließen.
Mariano Ginas gehört einer Produktionsgesellschaft an, die El Pampero Cine heißt und horizontal organisiert ist. Die Regisseure unterstützen sich gegenseitig bei ihren Filmprojekten. Die Arbeitsweise von Piel de Lava war ihm also nicht völlig fremd und dennoch.
Ich habe enorm viel gelernt. Gelernt, mit vier Theaterleuten zu arbeiten, mit vier Frauen zu arbeiten, mit vier Menschen auf einmal zu arbeiten. Die Dreharbeiten zu La Flor waren auf jeden Fall von der Art und Weise geprägt, in der ein Off-Theaterstück entsteht.
Aber auch für Piel de Lava war La Flor ein Lernprozess, die Schauspielerin Pilar Gamboa.
Wir hatten quasi keine Erfahrung mit Kino. Am Anfang war alles neu für uns. Aber die Art und Weise, wie die Filmemacher von El Pampero Cine als Gruppe arbeiten, war uns sehr vertraut.
Im Laufe der 10-jährigen Dreharbeiten zu La Flor sind Piel de Lava und El Pampero Cine zu einer Art großer Familie geworden. Mariano Ginas und die Schauspielerin Laura Paredes haben sogar eine richtige Familie gegründet und einen Sohn bekommen. Alle, die Schauspielerinnen und der Regisseur, vermissen die Dreharbeiten zu La Flor.
Ich weiß nicht mehr, ob wir uns am Anfang vorstellen konnten, 10 Jahre lang zu filmen. Aber ich glaube, wir alle wollten es. Keiner wollte, dass es aufhört. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, diesen Film zu machen.
Viktoria Eglau war das über La Flor, der jetzt in den Kinos läuft.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Der dänische Familientherapeut Jesper Juhl ist tot. Das teilte das von ihm 2004 mitgegründete Institut Family Lab mit, unter Berufung auf Juhls Sohn Nikolai. Bekannt wurde Juhl durch seine Erziehungsratgeber. Sein Konzept der Gleichwürdigkeit betont, dass Beziehungen zwischen Familienmitgliedern von Respekt voreinander und der Anerkennung der Würde des jeweils anderen geprägt sind. Im Gespräch mit unserem Sender vor einigen Jahren sagte er über Erziehung:
Kinder brauchen überhaupt nichts ganz in diesem altmodischen Sinne. Aber was Kinder wirklich brauchen, ist Führung von den Erwachsenen und Erwachsene, die ihre eigenen Grenzen kennen, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Werten. Diese abgegrenzte Erwachsene, wohl deutlich definierende Erwachsene, brauchen Kinder. Aber Grenzen in Form von Regeln und du darfst nicht und du musst und du hast Pflicht dazu und so, das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Ableger seines Instituts Family Lab gibt es weltweit in 22 Ländern. Deutschlandfunk Kultur sprach mit dem Gründer von Family Lab in Deutschland, Matthias Völcher.
Wir haben uns nach der schweren Erkrankung von Jesper Juhl entschieden, diesen Verein zu gründen, um eine Basis zu haben, dass er auch noch miterlebt, wie sich das entwickelt. Und das war für ihn immer eine sehr große Befriedigung zu erleben, dass sein Werk mit seinem Tod nicht verschwindet, sondern dass es viele Menschen gibt, die seine Arbeit weiterführen wollen und die dann in den einzelnen Ländern von diesen Gedanken, die er so eindrücklich in seinen Büchern und Vorträgen und so weiter beschrieben hat, dass es da weitergeht.
Jesper Juhl starb nach langer Krankheit in seiner Heimat im Alter von 71 Jahren. Mehr zu ihm hören Sie hier nach 17 Uhr. Die Bayreuther Festspiele haben zur Eröffnung gestern Abend eine neue Tannhäuser-Inszenierung präsentiert. Doch die Einstudierung von Regisseur Tobias Kratzer, die ein humorvolles sowie berührendes Plädoyer für eine Aussöhnung von Pop und Hochkultur sein will, gefiel nicht jedem. Musikkritiker Jürgen Liebing war vor allem von der Videoinstallation irritiert.
Das macht mich immer misstrauisch, dass jemand dem Eigentlichen der Oper misstraut oder nicht vertraut, dass wenn die Musik mir etwas erzählt, dass er meint, er muss noch etwas dazu erfinden. Ich habe selten eine Aufführung erlebt, wo so viel gelacht worden ist. Nichts gegen Lachen in der Oper oder in der Operette, gar nicht. Aber hier ist es so, dass da wirklich die Musik verlacht wird.
Die Bayreuther Festspiele sind gestern Abend mit zahlreicher Prominenz im Publikum eröffnet worden, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals Woodstock soll nun doch nicht im US-Bundesstaat New York stattfinden. Drei Wochen vor der Großveranstaltung gaben die Organisatoren bekannt, dass das Festival Woodstock 50 nun in Columbia nahe der Hauptstadt Washington stattfinden werde. Schon vorher hatte es Probleme gegeben, unter anderem bei der Suche nach einem Ort im New Yorker Hinterland, wo 1969 das ursprüngliche Woodstock-Festival stattgefunden hatte. Unklar ist, welche Künstler auftreten werden. Vorgesehen waren zahlreiche Musiker, die bereits 1969 dabei waren, darunter Santana und die Blues-Rock-Band Kent Heat.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. In unserer Sommerserie Wo Kunst wehtut, stellen wir Ihnen heute zwei weitere Künstler vor, die mit ihren Werken einiges wagen, die anecken und genau dahin gehen, wo es wirklich ungemütlich wird. Julia Macher hat das Performancepaar Omar Jerez und Julia Martinez in Spanien getroffen.
Omar Jerez wirft in der entmilitarisierten Zone 10 Hamburger über den Grenzzaun nach Nordkorea. Julia Martinez steht daneben und filmt. Happy Happy King Yong Mil heißt die jüngste Performance der beiden spanischen Künstler.
Wir haben damit gefragt, was ist besser, an Krebs zu sterben oder an Hunger? Im Kapitalismus habe ich zumindest die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, ich sterbe lieber an Krebs.
Plakatives Happening in Guerilla-Manier plus provokante These, das ist das Rezept des Künstlerpaars. Omar, ein schlaksiger Enddreißiger mit nervösem Blick, ist das Gesicht des Duos. Julia Martinez zieht die Fäden im Hintergrund. Kennengelernt haben sich die beiden auf Facebook, als Omar dort seinen Tod simulierte, für eine Kunstaktion, mit der er falsche Social-Media-Freunde entlarven wollte. Das Spiel mit dem Tod, mit Lebensgefahr und Selbstverletzung ist auch Teil ihrer gemeinsamen Performances. Etwa wenn Omar als Zeitungsjunge verkleidet in Neapel die Fake-Zeitung Il Corriere della Camorra verteilt, inklusive Preisliste für Kokain und Auftragsmord und so Mafia-Anhänger provoziert oder wenn er, Sohn einer jüdischen Mutter, sich 2014 auf einer Berliner Industriebrache von 8 eigens dafür engagierten Neonazis verprügeln lässt und Julia Martinez ihn dabei fotografiert.
Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir direkt vor und mit den Verantwortlichen eines gesellschaftlichen Missstandes agieren und dabei unser Leben riskieren, der Performance einen ästhetischen und einen ganz realen Mehrwert gibt.
Als Kreuzung aus Kunst- und Kriegsreportage verstehen die beiden ihre Performances. Sie dauern selten länger als ein paar Minuten. Doch für die Vorbereitung brauchen sie Monate, manchmal sogar Jahre, sagt Julia Martinez.
Wir recherchieren, dokumentieren, knüpfen Kontakte. Als wir uns in Ciudad Juárez mit den Frauenmorden beschäftigt haben, haben wir Interviews mit den Müttern geführt, Tatorte gefilmt. Oft heißt es in der Kunstwelt, das ist Fiktion. Wir aber können alles beweisen. Das ist wichtig. Schließlich wollen wir Aufmerksamkeit für die Themen schaffen, die gerade nicht in den Medien sind oder die uns persönlich berühren.
Mediaticamente en ese momento en un punto álgido vuelva a resurgir para mí es lo importante.
So wie 2013, als Omar Jerez mit blutverschmiertem Gesicht eine in eine goldene Rettungsdecke gewickelte Leiche durch das baskische San Sebastian trug. In seinen Armen hielt er ein symbolisches ETA-Opfer. Aus den Errico Tabernas, den von Sympathisanten der Untergrundorganisation frequentierten Gaststätten, kamen abfällige Kommentare. Die Performance war ein Tabubruch.
Viele haben die ETA, eine Terrororganisation, die 858 Menschen ermordet hat, als etwas Poetisches gesehen, weil sie gegen den unterdrückerischen, bösen spanischen Staat gekämpft hat. Diese Idee haben wir zerstört. Das war historisch. Wir waren die ersten und einzigen zeitgenössischen Künstler in Spanien, die die ETA offen kritisiert haben.
Tatsächlich hatte bis dahin kein Künstler so kompromisslos und plakativ für die Seite der Opferpartei ergriffen. Die Kunstszene reagierte gespalten. Galerien, die mit den beiden zusammenarbeiten, erhalten bis heute Boykottdrohungen. Kein Wunder, sagt Julia Martinez.
In Spanien steht die zeitgenössische Kunst ideologisch eher links. Wir sind weder rechts noch links. Aber wenn man sich hier künstlerisch mit ETA, Nordkorea, Venezuela beschäftigt, bekommt man sofort das Fähnchen Faschist angesteckt.
Eine absurde Logik, findet Julia. Aber das Duo macht sie sich zu nutzen. Denn dadurch, dass ihre Kollegen bestimmte Themen meiden, können sie deren Erregungspotenzial alleine abschöpfen. Dass Grautöne dabei auf der Strecke bleiben, geschenkt.
Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn alle gut über unser Werk reden. Wer einstimmige Akzeptanz erreicht, ist gescheitert. Denn das bedeutet, bequem und angenehm geworden zu sein. Wenn der Moment kommt, in dem man unsere Arbeit über den grünen Klee lobt, wechseln wir den Job.
Auf staatliches Geld verzichten die beiden aus Prinzip, weil sie dadurch an Glaubwürdigkeit verlieren würden. Auch von ihren privaten Finanziers kennen sie oft nicht einmal den Namen. Unsere Freiheit hat keinen Preis, sagen Omar Jerez und Julia Martinez. Die würden sie höchstens für eine gelungene Provokation riskieren.
Herzlich willkommen im Elfenbeinturm, heißt der hübsch selbstironische Claim unseres Deutschlandfunk-Kultur-Podcasts Lakonisch Elegant. In dieser Woche haben sich die Kollegen das wahrscheinlich größte hochkulturelle Happening vorgenommen, das Deutschland zu bieten hat, die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Herausgekommen ist ein unbedingt hörenswerter Selbstversuch, Wagner für Anfänger. Unter anderem erklärt da die Filmkritikerin und Tagesspiegel-Kulturressortleiterin Christiane Peitz, welche Wege und Umwege Richard Wagners Musik im Kino genommen hat.
Das berühmteste Beispiel von Wagnerscher Filmmusik ist natürlich der Walkürenritt, also Vorspiel, dritter Aufzug, Walküre im Ring. Es gibt kaum ein klassisches Stück Musik, ich glaube es gibt keins, was häufiger in Filmen verwendet wurde. Und das berühmte ist natürlich Apocalypse Now. Der Hubschrauberflug über dieses Vietcong-Dorf, was dann in Flammen aufgeht, weil es bombardiert wird. Und da mischt sich dann sozusagen die reitenden Walküren, in der Luft reitenden Walküren, dieses galoppierende, peitschende Geräusch, mischt sich mit dem Rotorengeräusch der Hubschrauber. Das ist schon sehr, sehr clever. Auch deshalb, weil eigentlich ist das eine Stelle, die ist eigentlich positiv besetzt. Das ist, je nachdem, wie man das dirigiert, auch sehr fröhliche, heitere. Das sind 8 gute Frauen. Das ist Brünnhilde mit ihren Freundinnen, die das Gute wollen. Dann hat aber die Nazis haben diese Musik für ihre Wochenschauen über Kriegsberichterstattung verwendet. Und dadurch hat sich die Musik verändert. Musik ändert sich ja auch durch ihren Gebrauch. Und Coppola war so clever, glaube ich, sein Filmkomponist war so clever, das zu begreifen, dass sich diese Musik inzwischen in etwas Martialisches verändert hat, was sie eigentlich gar nicht original ist.
Christiane Peitz über Richard Wagner im Film. Und wenn Sie auch endlich mal das Phänomen Bayreuther Festspiele verstehen wollen, hören Sie unbedingt den Selbstversuch in unserer neuen Folge des Deutschlandfunk Kultur Podcasts Lakonisch Elegant. Springerstiefel mit weißen Schnürbändern, Thor Steiner Sweatshirts oder Alpha Industries Jacken. Es gibt Klamotten, die ganz eindeutig zeigen, hier hat jemand eine, sagen wir, fragwürdige Weltanschauung. Die britischen Label Lonsdale und Fred Perry, die erfreuen sich nicht nur großer Beliebtheit in der Modewelt, sie werden, oder man sollte wohl besser sagen, wurden traditionell gern auch von stramm Rechten getragen, bis sich die Marken mit bewussten Kampagnen gegen die Vereinnahmung von Rechts gewehrt haben. David Freches hat sich den Wandel bei Lonsdale und Fred Perry genauer angesehen.
Berlin, Mai 2001. Die NPD demonstriert im Stadtteil Hohenschönhausen mit einigen 100 Rechtsextremen. Die tragen oft Kleidung der britischen Modefirmen Lonsdale und Fred Perry. Beide Marken waren damals bei Rechtsextremen beliebt. Und heute? Heute sind die Marken in der Popkultur und bei Künstlern beliebt. Bands wie Feine Sahne Fischfilet oder die Antilopengang tragen Lonsdale auf offiziellen Pressefotos. Im Deutschrap gehört Fred Perry unter anderem bei Fertoni zur Standardausrüstung, genauso wie bei Moderator Klaas Häufer Umlauf. Alles Künstler, die in der Vergangenheit für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft eingetreten sind oder sogar explizit linke Positionen vertreten. Die Marken haben einen Wandel hinter sich, sagt Simone Raphael. Sie beobachtet für die Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin die rechte Szene.
Ja, tatsächlich kann man sagen, dass Lonsdale und auch Fred Perry quasi so mit die ersten Marken waren, die sozusagen in der rechtsextremen Szene auch verwendet wurden, um Ideologie zu transportieren. Das haben sie beide eigentlich nicht verdient, weil sie beide ursprünglich woanders herkommen.
Nämlich aus dem Sport. Lonsdale wurde 1960 als Boxmarke gegründet. Fred Perry geht zurück auf den gleichnamigen Tennisprofi, der das Poloshirt ab 1952 zur Alternative auf dem Tenniscourt machte. Über den Sport gelangten beide Marken in die britischen Jugendkulturen, zum Beispiel die Skinhead-Bewegung. Die war ursprünglich migrantisch geprägt und unpolitisch bis antirassistisch, bis in die 80er Jahre. Dann kippte die Bewegung größtenteils ins Rechtsextreme. Die rechten Skinheads übernahmen den Kleidungsstil und trugen weiterhin Lonsdale.
Das haben die Marken nicht intendiert. Eine Weile lang haben sie aber auch nichts groß dagegen getan. Dann allerdings muss man sagen, dass beide Marken tatsächlich auch sehr aktiv geworden sind, um klarzumachen, wir wollen nicht mit einer rechtsextremen Kultur in Zusammenhang gebracht werden.
Zum Beispiel die Image-Kampagne Lonsdale Loves All Colors, die dieses Jahr 15 wird. Bevor Lonsdale damit starten konnte, musste die Firma zunächst schwere strategische Fehler korrigieren. Denn eine einheitliche Unternehmensführung gab es lange nicht. Dafür aber viele Rechtsstreitigkeiten und chaotische Verkaufslizenzen. Lonsdale hatte bis Anfang der 2000er keine Kontrolle darüber, wo die eigenen Produkte verkauft werden, sagt Pressesprecher Ralf Elfering.
In der Zeit davor war es ein großes Vakuum und faktisch so, dass jeder eigentlich mit der Marke machen konnte, was er wollte. Jeder konnte als Händler auftreten, indem er sich einfach Sachen besorgte und hier irgendwie verkaufte. In diesem Vakuum war diese Vereinnahmung natürlich auch nicht aufzuhalten.
Als sich das Unternehmen endlich wehrte, begann eine Imagekampagne, die die Verkäufe in Teilen von Sachsen um 70% einbrechen ließ, so Elfering. Die Marke wurde Sponsor im Sport, bei den Boxern vom FC St. Pauli oder dem Fußballregionalligisten SV Babelsberg. Vereine, die sich ausdrücklich antirassistisch positionieren. Davon sollte ein Signal ausgehen, so Pressesprecher Elfering.
Ganz eindeutig, ja. Das ist nicht euer Zeichen, das ist nicht eure Marke. Im Gegenteil, mit der Marke setzen wir ganz andere Zeichen.
Fred Perry hat sich durch strengere Distribution gegen rechte Vereinnahmung gewehrt. Spätestens mit Aufkommen des Online-Versandhandels war so sichergestellt, dass die eigene Kleidung nicht in falschen Kreisen landet. Allerdings, eine Kampagne wie bei Lonsdale gab es nicht und auch kein Interview für diesen Beitrag. Auf Nachfrage erklärt das Unternehmen allgemein, man lehne, Zitat, selbstredend alle rassistischen Ideologien ab. Diese insgesamt zurückhaltende Art hat wohl einen einfachen Grund. Der Schaden war nicht so groß wie bei Lonsdale, vermutet Simone Raphael. Zwar hält sie deren offensive Kampagne für den eigentlich besseren Weg, Insgesamt seien aber beide Marken das Problem glaubwürdig angegangen. Auch, weil sie rechtsextreme Händler schon lange nicht mehr beliefern.
Weil es geht ja immer darum, nicht nur ein Lippenbekenntnis abzugeben, sondern eben auch tatsächlich dann, wenn die Situation ist, wie sie bei beiden Marken war, auch deutlich zu zeigen, wir wollen auch das Geld nicht, was wir an dieser Szene verdienen können und engagieren uns tatsächlich lieber im demokratischen Bereich. Das haben beide sehr gut gemacht, finde ich.
Bliebe noch zu klären, warum so viele Künstler gerade Fred Perry und Lonsdale tragen. Geld zahlen sie dafür nicht, sagen beide Modemarken auf Nachfrage. Zwar haben die Punkband Feine Sahne Fischfilet und Lonsdale eine gemeinsame Jacke als Fanartikel entworfen, an der die Musiker natürlich auch verdienen, diese Zusammenarbeit sei aber über persönliche Kontakte zustande gekommen und am Spaß daran, Rechtsextremisten diese Marke wegzunehmen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.